Werbung.
Bonprix wird 40 und das feiern wir mit...
What? 40? Wie kann das denn schon sein? Wie geht es jetzt weiter?
Ganz klar. Wir feiern das und 4 Jahrzehnte immer genau deinen Style. Feiere mit und sichere dir viele tolle Goodies, Rabatte und noch mehr. Jetzt auf bonprix.de und in der Bonprix-App.
Werbung Ende.
Hallo miteinander, hier spricht Christian. Unser heutiger Gast hat eine längere berufliche Reise hinter sich. Von 2016 bis 2022 war er Chef der Rolls-Royce Power Systems AG in Friedrichshafen und hat Antriebe für Schiffe, Schienenfahrzeuge, Landfahrzeuge, Industriemaschinen sowie Energieanlagen auf Basis von Dieselmotoren, Gasmotoren und Gasturbinen hergestellt. Von 2022 bis 2024 war er dann Chef von NBW und hat die Gasturbinen gewissermaßen genutzt. NBW, das ist der große baden-württembergische Energiekonzern aus Karlsruhe, der viel Geld in erneuerbare Energien investiert, der Wirtschaftsministerin Katharina Reiche zuletzt aber auch beraten haben soll, wie man in Deutschland eher Gaskraftwerke als Batteriespeicher bauen kann. Inzwischen ist unser Gast Chef von IB Vogt und baut solare Großanlagen. Er ist praktisch vom Dieselmotor über das Gaskraftwerk bei den erneuerbaren Energien gelandet und sagt über die aktuelle Politik enttäuscht, sie ist unaufrichtig und unehrlich. Wieso, weshalb, warum, das erzählt er uns jetzt im Klimalabor. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Andreas Schell.
Guten Morgen, freue mich da zu sein.
Guten Morgen. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Dankeschön. Herr Schell, was hat Ihnen bei Rolls-Royce und NBW nicht gefallen? Warum sind Sie vom Dieselmotor und vom Gaskraftwerk zu den erneuerbaren Energien gewechselt?
Zunächst einmal gab es ja schon eine Zeit vor Rolls-Royce Power Systems. Ich habe meine berufliche Laufbahn bei Daimler, später Daimler Chrysler begonnen und habe dort damals alternative Fahrzeugantriebe mitentwickelt. Brennstoffzellenfahrzeuge, Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge. 1998 zu einer Zeit, wo das gar keine großen Themen waren, die in der Öffentlichkeit bekannt waren. Bin dann in die USA gewechselt in 2002, habe dort bei Chrysler gearbeitet, bin dann in die Luftfahrtindustrie gewechselt, wo ich elektrische Energieversorgung für Flugzeuge entwickeln und dann verkaufen durfte. Und bin dann zurückgegangen nach Deutschland und habe für Rolls-Royce Power Systems Dieselmotoren entwickelt. Mhm. Und mit Fug und Recht vermutlich die besten Dieselmotoren der Welt.
Und ich bin enorm. Die kommen nicht aus Deutschland? Oder kann man dann auch sagen, weil es in Friedrichshafen ist, das sind auch deutsche Dieselmotoren? Das hält sich ja immer so. Deutschland, das ist der Dieselmotor.
Auch deutsche Dieselmotoren, aber man muss doch ganz klar zur Kenntnis nehmen, Rolls-Royce Power Systems, ein enorm globales Geschäft, mit Ausnahme von 10, 15 Ländern um den Globus herum, haben wir unsere Produkte in alle Welt verkauft und auch für diese Anforderungen dort entwickelt. Und dann der Wechsel zur NBW und ich bin auf jede Station meiner beruflichen Laufbahn sehr, sehr stolz und die hat mich als Person weiterentwickelt. Mhm. Dann 2016, als ich nach Deutschland gekommen bin, gab es für mich einen Denkmoment, der war ausgelöst durch einen meiner beiden Söhne. Wir sind als Familie sehr oft umgezogen in den USA, dann nach Großbritannien, wieder zurück in die USA und dann final nach Deutschland gezogen. Und mein Sohn hat damals zu mir gesagt, sag mal, wann werden wir denn eigentlich das nächste Mal umziehen? Und ich habe gefragt, was meinst du damit? Das war die Zeit, als es Diskussionen Fridays for Future gab. Mhm. Und er sagte, naja, du arbeitest für Dieselmotoren. Wie lange läuft denn dieses noch? Ja. Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht darüber, dass wir als CEOs, als Geschäftsführer eben auch in der Verpflichtung stehen, darüber nachzudenken, was verursachen unsere Produkte für die Gesellschaft. Und das hat mich schon ein Stück weit zum Nachdenken darüber gebracht, meine berufliche Laufbahn dann auch nochmal in eine neue Richtung zu entwickeln. Und damit bin ich zur Energie gekommen, zuerst zur NBW und jetzt heute zur IB Vogt, einem globalen erneuerbaren Entwickler. Und erneuerbaren Entwickler klingt so ein bisschen abstrakt. Wir bauen letztlich Großkraftwerke mit PV-Anlagen.
Mhm. Darf ich bei den Dieselmotoren nochmal nachhaken? Ich vermute, Sie sind in der Automobilbranche bestens vernetzt. War der Wechsel in der Energiebranche auch ein Wechsel, weil Sie so ein bisschen den Abgesang auf den Verbrennermotor schon erkannt haben. Das ist ja eine Debatte, die auch in Deutschland und Europa tobt. Wie lange wollen wir eigentlich noch Verbrennerautos fahren? Sollten wir sie verbieten oder lassen wir das einfach auslaufen?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich denke, das war für mich eine Weiterentwicklung und vielleicht auch ein Stück weit geprägt davon, nochmal etwas Neues anzugehen, auch nochmal in eine neue Industrie zu gehen, mich mit neuen Themen zu beschäftigen. Ich denke, auch als Führungskraft kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man seinem Unternehmen nur noch begrenzt neue Impulse geben kann und das aus dem Grund eben ein Wechsel in eine neue Branche.
Aber es ist jetzt tatsächlich, also Sie würden jetzt nicht sagen, der Dieselmotor, der steht kurz vor dem Aus oder kurz vor dem Ende?
Ich denke nicht, dass Verbrennungsmotoren grundsätzlich vor dem Ende stehen. Wir müssen nur zur Kenntnis nehmen, dass da eine gewisse Stagnation und auch ein Ersatz kommt durch eben neue Technologien. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich habe in der Tat in den USA Elon Musk kennengelernt mit dem damals ersten Prototyp eines Elektrofahrzeugs. Das war für uns in der Automobilindustrie zu diesem Zeitpunkt schlicht undenkbar, dass die Elektromobilität so weit kommen wird. Jetzt haben sich die Zeiten geändert und ich glaube, dass die Elektromobilität durchaus in der Zukunft deutlich mehr an Marktanteilen gewinnen wird, in unterschiedlichen Ländern der Welt, unterschiedlich stark und unterschiedlich schnell, aber es ist einfach die Technologie der Zukunft.
Und dann kam der Sprung zu NBW und dann kam, ich vermute, es war ein Angebot von IB Vogt, erneuerbare Energien ausschließlich zu entwickeln. Was hat damals gegen NBW gesprochen? War Ihnen dort das Tempo nicht schnell genug bei den Erneuerbaren oder war das einfach eine neue Option, die sich da ergeben hat?
Das war einfach, ich bin bei der NBW ausgeschieden und das war dann danach eine neue Option, die sich ergeben hat. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Monate Auszeit genommen, die für mich auch sehr wichtig war. Und ich habe in dieser Auszeit zum Beispiel auch mein eigenes Unternehmen gegründet und mich mit diesem Unternehmen an 8 Startups beteiligt. Gemeinsame Klammer, wirklich Dekarbonisierung, Energiewende, eine sehr spannende Erfahrung. Auch dort nochmal was Neues kennenzulernen. Die Startup-Welt ist toll und wenn wir in Deutschland so oft darüber sprechen, was uns nicht gelingt, dann muss man mal teilweise mit diesen jungen Menschen sprechen, die wirklich Gründer sind hier in Deutschland. Da ist ein enormer Spirit da. Mhm. Es gibt sie in Deutschland, diese Gründertypen. Sehr spannende Erfahrung und dann bin ich irgendwann in das Gespräch gekommen mit den Eigentümern der IB Vogt und habe das Angebot bekommen, dort CEO zu werden. Das ist für mich ein sehr spannendes Thema. Wir sind ein globaler Erneuerbarenentwickler, das heißt, wir entwickeln rund um den Globus große PV-Anlagen, werden uns mit dem Thema Speicherung, Co-Location von Speichern beschäftigen bei diesen PV-Anlagen, aber das sind wirklich Utility-Scale, das heißt wirklich große Anlagen. Unsere größte Anlage in Spanien hat 0,5 Gigawatt an Leistung.
Nehmen Sie uns mal mit und erklären Sie uns vielleicht mal, was genau macht eigentlich, ich hatte das am Anfang eine Solargroßanlage genannt. Was macht eine Solaranlage zur Großanlage? Sie hatten von einem großen Kraftwerk gesprochen.
Ja, also es gibt bei Solaranlagen, bei PV-Anlagen ja auch eine Kategorisierung. Fangen wir an, viele Menschen haben auf ihren Dächern privat eine Anlage, die hat einige Kilowatt, 10, 15 Kilowatt von der Größe her. Dann kann man in größere Anlagen gehen, die auf Industriegebäuden sind, auf den Dächern. Dann ist man im zweistelligen Kilowattbereich. Und dann kommt man aber irgendwann in den Bereich rein, dass man größere Freiflächenanlagen baut, die man einfach auf den Erdboden montiert. Dann ist man schnell im Megawattbereich. Und innerhalb in dieser Gruppierung der megawattgroßen Anlagen setzen wir uns an das obere Ende. Wir fühlen uns dann wohl, wenn es um die Größenordnung 80, 100 Megawatt aufwärts geht. Und das sind schon enorm große Anlagen. Das eben angesprochene Kraftwerk in Spanien, das sind 4 Teilprojekte gewesen, aber in Summe 0,5 Gigawatt, 500 Megawatt in einem einzigen Solarkraftwerk. Das ist schon eine große Energiemenge, die da produziert wird.
In Deutschland stehen wir bei ein bisschen mehr als 100 Gigawatt installierte Solarleistung. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Das sind überwiegend aber noch tatsächlich Dachanlagen. Ich weiß gar nicht, wie groß der Anteil von Balkonkraftwerken ist. Aber so wahnsinnig viele Großanlagen, so Freiflächenanlagen, die gibt es in Deutschland noch nicht, oder ist das falsch?
Die haben wir schon auch. Also wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass die Energiewende in Deutschland schon sehr weit gekommen ist und die Erneuerbaren einen großen Anteil dazu beitragen. Und der kommt nicht alleine von den Aufdachanlagen, sondern primär von den großen Freiflächenanlagen, gerade im Nordosten Deutschlands, wo es eben große Flächen auch zur Verfügung, wo große Flächen zur Verfügung stehen. Dort werden im Prinzip genau solch große Anlagen auch gebaut.
Gibt es da Konflikte aus dem Windkraftbereich? Ist ja bekannt, die Leute möchten keine Windmühlen, sage ich mal, vor dem Fenster sehen, weil man das aus irgendwelchen Gründen nicht besonders schön findet. Jetzt ist in meinen Augen ein Windrad tatsächlich ästhetisch irgendwie noch spannender als so eine Solaranlage, die da auf dem Feld steht, weil man dann auch Platz ja im Zweifelsfall für andere Dinge wegnimmt. Ein Windrad hat wenig Platzanspruch eigentlich. Gibt es da Konflikte?
Natürlich gibt es Konflikte und über diese Konflikte muss man auch in der Gesellschaft sprechen. Natürlich habe ich, wenn ich einen Kraftwerkspark habe, wie in einem sehr dicht besiedelten Land, wie wir nun mal in Deutschland sind, natürlich habe ich dort bei der Nutzung von Flächen schon auch Konfliktsituationen, die man besprechen muss. Wir haben eben das Thema Wind onshore angesprochen, die Windturbinen. Und deswegen gibt es dort zum Beispiel Abstandsregeln. Und bei PV-Flächen sind es eben sehr große Flächen, die man dort natürlich dann für einen anderen Zweck einsetzt. Das sind teilweise Flächen aus der Landwirtschaft. Aber es ist eben mitnichten so, dass man die besten landwirtschaftlichen Flächen dann plötzlich sozusagen mit PV überbaut und die dann der Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja, das muss natürlich diskutiert werden und das wird auch diskutiert werden. Diese Flächen gehören eben Grundstückseigentümern. Das ist auch dann der erste Schritt, dass man auf die Grundstückseigentümer zugeht, mit denen über die Nutzung spricht, diese Flächen entsprechend pachtet und dann das Projekt entsprechend entwickelt.
Wir waren vor... Ich meine, das ist 2 Wochen her, am Wochenende in Brandenburg unterwegs und dort war tatsächlich, fragen Sie mich jetzt nicht, welcher Ort das war, aber wieder transparenter auch in der Ortschaft aufgehängt, Windenergie verhindern. Gibt es sowas tatsächlich auch bei Solaranlagen, dass man so Bürgerbewegungen oder Vereine hat, die sich bewusst dafür einsetzen, ich möchte keine Solarenergie bei mir sehen?
Ja, deutlich weniger als bei der Windtechnologie, ganz klar. Aber das gibt es vereinzelt natürlich schon, dass es lokale Bürgerinitiativen oder Interessensgruppen geht und ich glaube, es ist auch ein wichtiges Thema, das anzusprechen. Wenn wir eine saubere und zukunftsorientierte Energieversorgung wollen, dann müssen wir in den Dialog eintreten darüber, wie wir da hinkommen. Dieses Not in my backyard, das NIMBY-Syndrom, gerne machen, aber nicht bei mir. Das ist eine Diskussion, es ist ein Dialog, den wir führen müssen. Und das ist ja auch die Aufgabe von einem Unternehmen wie der EB Vogt und meinen Kollegen im Team, dass wir diese Diskussion führen.
Und was sagen Sie dann als Pro-Argument für die große Solaranlage, für das Solarkraftwerk?
Dass das natürlich in einer konzentrierten Anlage professionell gemanagt eben im Prinzip einen Beitrag zur Energieversorgung unseres Landes beiträgt. Und wir reden ja hier auch über das Thema Resilienz. Und das ist, glaube ich, für mich ein ganz wichtiges Argument, warum der Ausbau an Erneuerbaren vorangehen muss. Mhm. Es ist nun mal Energie, die hier produziert wird bei uns im Land. Ja, und die hat auch Konsequenzen. Die hat auch, da gibt es auch Interessenskonflikte, die man eben dann besprechen muss. Aber wir können nicht von einer resilienten Energieversorgung sprechen und dann nicht auch sozusagen das Commitment abgeben, das bei uns in unserem Land zu entwickeln und aufzubauen.
Und sind mit Solarkraftwerken, mit Windparks, mit anderen Erneuerbaren eben nicht abhängig von irgendwelchen Flüssiggastankern, die jetzt nicht mehr durch die Straße von Hormuz kommen.
Ganz richtig.
Ist es denn in Deutschland schwieriger, so ein solares Kraftwerk zu bauen? Sie hatten am Anfang angesprochen, Sie sind weltweit aktiv. In Spanien, das Projekt haben Sie angesprochen. Sind andere Länder offener für solche Projekte als Deutsche?
Ich glaube, dass man das nicht pauschal so beantworten kann mit einem klaren Ja. Aber differenziert muss man sagen, es geht im Ausland oftmals mit mehr Pragmatismus zu. Wir sind als Unternehmen stark in den USA unterwegs. Wir sind stark in Asien engagiert. Wir haben ein großes Team in Indien, das am Arbeiten ist. Und natürlich bin ich da auch vor Ort mit den Teams zugange und war ich gerade jüngst in Asien. Und was ich dort erlebe, ist ein deutlich größerer Pragmatismus. Der Zugang zu Flächen, der erleichtert wird, Netzanschlussgenehmigungen, die generell schneller erteilt werden. Gehen wir mal ans andere Ende, gehen wir nach Westen in den USA. Bei uns in der Zeitung liest man, dass die USA generell gegen erneuerbare Energien sind und dass dort nukleare Kapazitäten zugebaut werden und thermische Kraftwerke zugebaut werden. Die USA sind hochgradig daran interessiert, möglichst schnell ihre Energieknappheit zu beheben. Und der schnellste und kosteneffizienteste Weg ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Deswegen ist in den USA ein ganz klarer Drang zum Ausbau von großen PV-Anlagen.
Ist das dann Pragmatismus nur auf politischer Ebene, eher auf gesellschaftlicher Ebene oder ist das beides? Sind da auch Leute generell, also man kennt das ja auch, die Deutschen sind ja jetzt, ich würde sagen, wir sind keine Angsthasen, aber Veränderungen stehen wir doch oft sehr skeptisch gegenüber, anders als andere Länder, die das dann eher annehmen.
Das ist ja eine gesellschaftspolitische Frage. Entscheiden unsere Politiker nicht schneller oder geben keine klareren Regeln vor, weil sie es von sich selbst so wollen oder weil sie Interessensvertreter sind? Und ich glaube, dass wir in Deutschland generell uns mit dem Thema Fortschritt und Weiterentwicklung unseres Landes intensiver beschäftigen müssen und auch den damit verbundenen Konsequenzen.
Zum Beispiel auch im Bereich künstliche Intelligenz oder...
Ich glaube, das gilt für viele Themen. Die Transformation unserer Gesellschaft in Deutschland ist ein komplexes Thema. Wir sind ein sehr hochentwickeltes Land. Wir leben sehr dicht zusammen. Wir haben sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Ansichten. Wir diskutieren Themen gerne aus. Die Konsequenz davon ist, dass bei uns Transformation und Veränderung deutlich langsamer stattfindet. Und um auf Ihre Frage zu antworten, im Vergleich zu anderen Ländern dauert es bei uns einfach länger, Dinge zu verändern.
Gibt es denn ein Land oder ein Projekt, bei dem Ihnen besonders, das sind ja immer die spannenden Geschichten, besonders viele Schweißperlen auf die Stirn kommen, irgendwie, weil Sie denken, oh mein Gott, nicht schon wieder dort?
Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, jedes dieser Großprojekte, das gilt ja nicht nur für die Energieerzeugung oder für die Energiewirtschaft. Jedes Großprojekt hat seine Komplexitäten, muss sauber durchgemanagt werden. Das sind ja auch Themen, die so ein Unternehmen wie unseres beherrschen muss. Eben große Projekte aufsetzen, planen, durchführen. Wir haben eben gerade das Thema angesprochen, Menschen mitnehmen bei der Diskussion. Nein, da fällt mir kein Projekt ein, wo es besonders große Schweißperlen gibt.
Dann probiere es einmal umgekehrt. Gibt es denn ein Projekt oder eine Nation, wo es besonders viel Spaß macht, so ein Projekt umzusetzen? Oder ein Projekt, auf das Sie besonders stolz sind, dass Sie das geschafft haben?
Das angesprochene Projekt in Segovia in Spanien ist eines davon. Ein enorm großes Projekt. Also wenn man mit einem Fahrzeug durch die Anlage durchfährt, fährt man über eine halbe Stunde durch das Projekt durch. Okay. Die Panels aufgestapelt ist 3,5-mal die Höhe des Mount Everest.
Okay.
Also wir reden von einer enorm großen Anlage und so etwas zu stemmen. Und auch dort gab es viel, viel Notwendigkeit zum Dialog. Die lokalen Bürgermeisterin, da war eine Bürgermeisterin erst wenig begeistert von der Idee, die dann, als sie überzeugt worden ist, das ganze Projekt echt unterstützt hatte. Da gibt es eine Anekdote des Teams, dass dort, als die LKWs hingefahren sind, haben diese PV-Paneele angeliefert, war die Straße sehr staubig und der aufgewirbelte Staub hat dann die Bürgerinnen und Bürger genervt.
Ja.
Und dann hat man sich zusammengesetzt und hat die Straße zweimal täglich im Prinzip kurz bewässert, dass die Staubentwicklung nicht so stark war, aber es waren miteinander, um dieses Projekt gangbar zu machen. Ich glaube, da ist das Team heute noch stolz drauf.
Sehr schön, das hört man gerne. Dann lassen Sie uns einmal ganz kurz von den solaren Großkraftwerken ein bisschen einen Sprung machen zu einem anderen Thema. Ich habe mich in der Vorbereitung mit Ihrem LinkedIn-Profil beschäftigt und dort im März, ich glaube neudeutsch sagt man Rant, ich glaube ein bisschen traditioneller sagt man, Sie haben sich beschwert und haben dort geschrieben, ich zitiere jetzt einfach mal, um die Leute, auch unsere Hörerinnen und Hörer mitzunehmen. In den letzten Monaten habe ich viele Gespräche geführt in der Energiebranche, in der Industrie, mit Menschen aus Politik und Wirtschaft. Ich muss ehrlich sagen, mich enttäuscht die Unaufrichtigkeit, die wir aktuell in der Politik erleben. Und ein bisschen später, die größte Gefahr für die Energiewende ist nicht die Einführung neuer Technologie, es ist die fehlende Ehrlichkeit in der politischen Debatte. Können Sie uns einmal abholen, was meinen Sie damit?
Ein Thema zum Beispiel ist die ewig fortwährende Debatte um die Wiedereinführung der Kernenergie in Deutschland.
Das war, glaube ich, der Beitrag, der kam auch kurz nachdem Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, öffentlich erklärt hat, der Atomausstieg war ein strategischer Fehler.
Das hat mich unter anderem auch dazu gebracht, meine Meinung dazu zu äußern. Und ich halte die Diskussion für unaufrichtig geführt. Und ich verstehe auch nicht ganz richtig, warum diese Diskussion immer wieder aufgebracht wird.
Was genau ist daran unaufrichtig?
Die Diskussion, also fangen wir einmal an. Das Thema, die bereits abgeschalteten Kernkraftwerke wieder zu reaktivieren. Selbst wenn das technisch noch möglich wäre, wäre das so unökonomisch, dass im Prinzip auch niemand von den Betreibern an dieses Thema ran möchte. Wir reden hier nicht davon, dass in einer Wohnung die Küche ausgetauscht wird oder das Bad ausgetauscht wird. Wir reden von einer enorm komplexen, technisch komplexen Anlage. Das heißt, wenn wir davon sprechen, dass das nicht eben wieder der Austausch von ein paar Teilen ist und die Reaktivierung eines alten Kernkraftwerkes ist, dann sprechen wir faktisch von einem Neubau. Und das ist nicht Stuttgart 21 oder der Berliner Großflughafen. Das ist deutlich komplexer. Okay. Und die Beispiele zeigen auch, dass diese großen Kernkraftwerke, die in der Zeit gebaut werden, alle deutlich länger dauern im Bau, deutlich mehr Geld kosten und eigentlich ohne staatliche Subventionierung auch nicht in der Lage sind, Energie wettbewerblich zu liefern.
Jetzt kommen aber die Befürworter um die Ecke und sagen, aber wenn wir jetzt in die USA schauen, da werden doch auch gerade Atomkraftwerke wieder in Betrieb genommen.
Das wird angedacht und vielleicht auch in Teilen eben angegangen. Die Frage ist aber doch nicht, was in den USA passiert. Die Frage ist, was passiert hier? Und dann kommen wir zum nächsten Teil der Debatte.
Nämlich?
Wo findet es statt? Ich möchte den Politiker sehen, der sozusagen aktiv an das Thema rangeht und sagt, in meinem Landkreis werden wir das Ganze jetzt angehen. Und das wird für große Kernkraftwerke gelten, aber auch für die neue Technologie, die kleineren Reaktoren, diese sogenannten Small Modular Reactors. Und der dritte Teil der Unaufrichtigkeit der Debatte ist, wir haben es bislang noch nicht verstanden, den radioaktiven Abfall, der bislang erzeugt wurde, irgendwo in unserem eigenen Land einzulagern. Deswegen kann man dort eben nicht von Sustainability sprechen, sondern man muss einfach die Diskussion aufrichtig führen und sagen, wir brauchen eine Lösung für die Lagerung des Mülls. Wir brauchen auch eine Diskussion darüber, wo würden denn diese neuen Kernkraftwerke eben angeschlossen. Und darüber hinaus gibt es energiewirtschaftlich noch eine ganz andere Fragestellung. Mit dem heute bereits fortgeschrittenen Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland, die volatil sind, braucht es eigentlich Gaskraftwerke, die wesentlich kompatibler sind zu unserem Energieversorgungssystem als Kernkraftwerke, die statisch durchlaufen müssen. Und das ist das, was ich meine mit Unaufrichtigkeit in dieser Diskussion. Und also sie muss versachlicht werden.
Erneuerbare Energien, die nicht flexibel sind, aber die, ich sag mal, sehr spontan auch Energie erzeugen können, die passen nicht zusammen mit Atomkraftwerken. Das ist das Argument gegen Atomkraftwerke, oder?
Das ist eines der Argumente, warum Atomkraftwerke eigentlich nicht kompatibel zu einem erneuerbaren, zu einem Energieerzeugungssystem, was mittlerweile schon mehrheitlich getrieben ist von den erneuerbaren Energien.
Also müsste man, ich denke jetzt gerade an Frankreich, die ja mehr gewissermaßen beides machen, Atomkraftwerke und Erneuerbare, das passt eigentlich gar nicht zusammen?
Die Situation in Frankreich und Deutschland ist nicht miteinander vergleichbar. In Frankreich ist im Prinzip die Energieerzeugung mehrheitlich auf der Basis von Atomkraftwerken. Und das heißt, dort wird der Anteil an erneuerbaren Energien ausgebaut. In Frankreich steht ein ganz anderes Thema an. Viele dieser Atomkraftwerke sind in die Jahre gekommen, müssen ausgetauscht werden, müssen aufgebaut werden. Das heißt, in Frankreich baut man jetzt sozusagen Erneuerbare hinzu. Aber das auf der Basis eines sehr, sehr stabilen Erzeugungssystems, auf der Basis der Atomkraftwerke. Man darf auch nicht vergessen, dass in Frankreich zum Beispiel Heizungen ganz stark elektrisch betrieben werden und eben nicht wie bei uns jetzt in Deutschland mit Gas betrieben werden. Das ist nicht nur bedingt miteinander vergleichbar.
Okay, also das Problem ist konkret, dass es in Deutschland, dass wir inzwischen so viele Erneuerbare schon haben, dass es keinen Sinn mehr ergibt, noch Atomkraftwerke hinzuzubauen.
Keine statischen, keine Kraftwerke hinzuzubauen, die man nicht sehr flexibel betreiben kann. Und da sind eben Gaskraftwerke mit Turbinen, die deutlich bessere Alternative und auch der Perspektive irgendwann einmal in der Zukunft das Gas durch Wasserstoff zu ersetzen.
Sie hatten auch noch angesprochen Atommüll. Haben Sie denn, weil wir vorhin schon bei der gesellschaftspolitischen Debatte waren, haben Sie denn den Eindruck, dass diese Frage, was machen wir mit dem Atommüll, die Menschen überhaupt interessiert? Ich persönlich finde es sehr schade, dass wir dieses Problem, ich glaube, der aktuelle Stand ist ungefähr 2070 bis 2080 lösen möchten oder der aktuelle Zeitplan. Aber Ich habe jetzt nicht den Eindruck, als ob die Leute wirklich bewegt sind von der Frage, ja, was machen wir denn mit dem neuen Atommüll eigentlich?
Das gehört ja zu dem Aspekt der Unaufrichtigkeit dieser Debatte dazu. Und das muss meines Erachtens genauso adressiert werden, wie die Diskussion darüber, über die Notwendigkeit an und für sich.
Weil man das Problem dann einfach auf kommende Generationen...
Wir verlagern dieses Thema auf kommende Generationen.
Und was wäre dann Ihr Wunsch für die Politik in dieser Debatte? Sollte die Debatte gar nicht geführt werden oder reicht es aus, wenn die Debatte ehrlich geführt wird? Also was mir zum Beispiel auch immer auffällt bei der Atomenergie ist, dass zum Beispiel kein Preisschild genannt wird. Also es wird nie darüber gesprochen, was es eigentlich kosten soll.
Ja. Zuerst mal, ich glaube, wir müssen raus aus dieser nicht faktenbasierten Diskussion. Mhm. Wir haben gerade ein Thema genannt, die Kosten. Ist es eine Technologie, die wirklich ohne staatliche Subventionen auskommt? Jetzt kann man das auch Geld machen für erneuerbare Energien oder Gaskraftwerke. Also Subventionen im energiewirtschaftlichen Bereich sind generell ein Thema. Mhm. Aber die Frage der Höhe der Subventionen, die muss einfach ehrlich diskutiert werden. Und dann ist für mich gehört in die Diskussion eben auch die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz rein. Und zwar nicht, ich wünsche mir die Renaissance der Atomkraft, sondern ich bin auch bereit, dass es hier in meiner Nachbarschaft oder 50 Kilometer entfernt von meinem, wo soll das passieren? Und wo sind wir bereit, ein Endlager zu akzeptieren? Mhm. Wie gesagt, Sie haben gerade eben angesprochen, 2070. Das ist eigentlich unakzeptabel für unsere Gesellschaft, ein Thema über zwei Generationen weg zu verlagern.
Ich bin mir sicher, mit Ihrer Historie von Mercedes, Rolls-Royce, NBW und jetzt auch IB Vogt, dass Sie die Telefonnummern von einigen wichtigen oder einflussreichen Menschen in Deutschland in Ihrem Telefonbuch haben und das Thema dort auch ab und zu mal ansprechen. Bekommen Sie dort Rückmeldung oder auch einfach mal beim Bundeswirtschaftsministerium anklopfen oder bei Jens Spahn zum Beispiel, der ja ein großer Befürworter neuer Atomkraftwerke ist oder generell der Kernkraft inzwischen wieder. Gibt es da Rückmeldungen, wenn Sie sagen, die Debatte oder das, was, ich sage es jetzt einfach mal so, Jens Spahn, Sie sind unaufrichtig mit dieser Debatte. Gibt es Rückmeldungen, die Sie bekommen?
Ich habe das Thema jüngst jetzt nicht angesprochen, aber sollte ich die Gelegenheit dazu bekommen, würde ich das Thema genauso ansprechen, wie ich das jetzt gerade eben hier geschildert habe. Von daher habe ich jetzt jüngst keine Rückmeldung dazu erhalten. Ich glaube schon, dass es sehr, sehr viele Führungskräfte in der Wirtschaft und auch in der Politik gibt, die das Thema genau verstehen. Und deswegen ist ja auch mein Postulat, dass wir eine aufrichtige Diskussion darüber führen und auch sagen, das ist keine Technologie für unser Land und uns dann wirklich, und das ist ja auch ein Thema, dass wir unsere Energie und unsere Aufmerksamkeit widmen, wie schauen denn dann die Alternativen aus? Wie baue ich das Energiesystem der Zukunft auf? Mhm. Was braucht es dafür? Welche Rahmenbedingungen braucht es dafür? Wie ziehe ich Investorengelder an in Deutschland, um den Umbau des Energiesystems zu bewerkstelligen?
Gibt es denn da, also das ist ein guter Punkt, Investorengelder gibt es, irgendjemand, der bereit wäre, sich privat an Atomkraftwerken zu beteiligen? Mit seinem Eigenkapital? Oder ist das dann tatsächlich, wie Sie gesagt haben, das funktioniert nur über staatliche Subventionen?
Naja, also mir ist derzeit niemand bekannt. Das muss schon jemand sein mit einem sehr, sehr langen Atem.
Okay. Dann lassen Sie uns noch einen letzten Sprung wagen. Wir gehen nochmal ins Ausland. Sie hatten auch geschrieben bei LinkedIn, dass es sich angefühlt hat, als Sie bei IB Vogt begonnen haben, als würden die Erneuerbaren global an Momentum verlieren. Können Sie mir einmal erklären, warum? Weil eigentlich, das ist zumindest so mein Eindruck, man hört ja eigentlich immer nur die Erfolgsgeschichten aus China oder auch aus Pakistan, wo nach dem russischen Angriff auf die Ukraine doch sehr viele Solaranlagen investiert wurden, auch wenn man Gasprobleme hatte und solche Themen.
Die Aussage stammt so aus dem Zeitraum November, Dezember vergangenen Jahres und das ist richtig. Das hat sich in der Tat so angefühlt, als ob die Erneuerbaren generell auf dem Rücksitz sitzen. Andere Diskussionen, die in den Vordergrund getreten sind, wir haben uns auch zu Recht stark mit dem Thema Gaskraftwerke in Deutschland beschäftigt. Es hat sich in den letzten Wochen seit dem Ausbruch des Krieges im Iran nochmal gedreht. Mhm. Und interessanterweise sind jetzt plötzlich doch gerade global die Erneuerbaren, da ist nochmal ein Richtungswechsel da. Ich war vor ein paar Wochen in Singapur, in Asien, habe mein lokales Team dort besucht, eine Anlage besucht in Malaysia. Da gibt es Länder, die sind von der die sind so abhängig vom Import von Energie, von Erdöl und Erdgas, dass dort Maßnahmen getroffen werden, dass Menschen nicht mehr zusammenkommen dürfen, dass Reisen beschränkt werden, deutlich stärker noch als hier in Europa. Mhm. Und dort erlebe ich gerade im Moment wieder ein enorm großes und gesteigertes Interesse an erneuerbaren Energien. Mhm. Wir hatten eben über die USA gesprochen. In den USA, öffentliche Wahrnehmung in Deutschland ist, das interessiert die USA nicht so stark. Ganz im Gegenteil, in den USA ist der Energiebedarf aufgrund der Digitalisierung, Themen wie künstliche Intelligenz so am Ansteigen, und man schaut sich, was ist der ökonomisch und schnellste Weg, um diesen Appetit für Energie zu saturieren. Und aus diesem Grund ist in den USA ein Interesse dran, an Erneuerbaren zu bauen. Mhm. Das wird unterstützt. Und hier
also
in Europa,
so ein bisschen eine unaufrichtige Debatte auf Seiten der großen Technologiekonzerne, dass man wahrscheinlich für das öffentliche Bild, für den Präsidenten sagt, natürlich machen wir das alles mit Gaskraftwerken und dann aber hintenrum doch die Solaranlage bestellt oder das Windrad.
Die Preise für Energie im amerikanischen Markt lassen da einen anderen Schluss zu. Da kann man wirklich gut und wirtschaftlich auch Solaranlagen entwickeln.
Sehr schön.
Und ich denke, hier in Europa ist das Bild auch am Kippen, zum Positiven am Kippen. Es verändert sich und das freut mich natürlich sehr, dass wir gerade drüber nachdenken. Es ist spannend, wenn wir so über Energieunabhängigkeit und Resilienz sprechen. Wir sind es doch heute auch nicht. Wir importieren doch heute auch Erdöl und Erdgas in unser Land, und zwar in großen Mengen. Und das, was wir sozusagen über die Erneuerbaren bekommen, den Beitrag, den wir über die Erneuerbaren bekommen, das, was wir speichern können in Großspeichern, in Batteriespeichern, das gibt uns doch einen höheren Grad an Energieunabhängigkeit und Resilienz. Und ich bin der absoluten Meinung, dass eine Investition in diese Themen damit auch eine Investition in die Zukunft unseres Landes ist.
Das war ja schon mal nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, glaube ich, so die große Überschrift für alles: Freiheitsenergien. Es ist immer so ein bisschen schade, dass das dann wieder in Vergessenheit gerät nach anderthalb Jahren. Aber sind Sie zuversichtlich, dass diese Botschaft inzwischen bei allen angekommen ist? Außer bei denjenigen, die unaufrichtig argumentieren?
Spannende Frage. Ob bei allen, das wage ich nicht zu behaupten. Ich denke, es sind zunehmend mehr Menschen, die sagen, jetzt ist uns das schon zum zweiten Mal passiert und das innerhalb von 3-4 Jahren. Ich hoffe, dass es ein bleibender Effekt ist im Sinne der Transformation unseres Energiesystems. Und was ich mir wirklich wünsche, wenn ich so den Blick Richtung Energieversorgung 2040 richte, und das ist Energie und Energieinfrastruktur, das ist ein Langfristgeschäft. Wir müssen bei der Erzeugung weiter dafür Sorge tragen, dass die Erneuerbaren nach vorne kommen. Dekarbonisierung muss eine Rolle spielen. Gaskraftwerke spielen ihre Rolle. Auch das gehört zur Aufrichtigkeit der Diskussion. Was wir brauchen, ist ein modernes Energieübertragungssystem. Das heißt, auf der Hochspannungsebene, aber auch auf der Verteilebene. Das muss entwickelt werden. Es muss ein digitales Netz sein. Es muss ein bedarfsgerechtes Netz sein. Wir müssen in Deutschland schneller werden, was Genehmigungen, Anschlussgenehmigungen generell angeht. Das kann nicht sein, dass der Ausbau von einer Hochspannungsleitung in Deutschland eine zweistellige Anzahl von Jahren dauert. Das ist viel zu lange. Und zu guter Letzt, ich glaube, wir müssen uns auch mit der Digitalisierung unseres Energieversorgungssystems beschäftigen. Was passiert denn auf der Verbraucherseite?
Das ist ein leidiges Thema, glaube ich, bei dem man den Eindruck bekommt, das interessiert irgendwie im Wirtschaftsministerium so gar niemanden. Sie meinen die Smart Meter, korrekt?
Zum Beispiel,
ja. Aber die Zukunft, das habe ich bei Ihnen eindeutig rausgehört, die gehört Großkraftwerken, aber das sind solare Großkraftwerke, das sind vielleicht auch große Windparks, die es ja auch schon gibt, aber das sind definitiv keine Atomkraftwerke.
Aus meiner Sicht sind Atomkraftwerke keine zukunftsorientierte Technologie.
Wunderbar, das ist ein schönes Schlusswort. Andreas Schell, ich danke Ihnen vielmals für den Besuch im Klimalabor und wünsche Ihnen und IB Vogt viel Erfolg bei den nächsten Projekten. Dankeschön.
Danke.